Ja, ich freue mich, dass wir in den zweiten Teil unserer Predigtreihe gehen können. Johannes 3, Vers 16, der wahrscheinlich berühmteste Vers in der Bibel, ist unser Predigtthema, Predigttext. Und wenn ihr keine Bibel dabei habt, dann ist das gar nicht schlimm, weil wir jetzt gemeinsam Johannes 3, Vers 16 miteinander lesen. Und so wie letztes Mal bitte ich euch, mir Zeile für Zeile nachzusprechen, wenn wir Johannes 3, Vers 16 gemeinsam lesen. Wir lesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt,
so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. In der letzten Woche haben wir uns besonders die Zeile angeschaut, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist die zentrale Botschaft von uns Christen, das ist unser Lebenselixier, Gott liebt dich. Das ist die christliche Message zusammengefasst. Doch vielen ist gar nicht klar, wie diese Liebe genau aussieht, was diese Liebe denn genau ausmacht. Immer wieder habe ich es erlebt in der Vergangenheit, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, ja, ihr redet die ganze Zeit von der Liebe Gottes, aber ich sehe davon nichts, ich spüre davon nichts. Wie kannst du dir so sicher sein, dass Gott liebt? Woran machst du das fest? Und wenn du wissen willst, wie sehr Gott dich liebt, dann müssen wir genau hinhören, was Johannes 3, Vers 16 sagt, was die Bibel uns sagt über die Liebe Gottes. Warum du heute Grund hast, von diesem Platz wegzugehen und zu sagen, ich weiß, dass Gott liebt, und zwar auch mich. Wir werden uns heute besonders den Versteil anschauen, Gott gibt seinen einzigen Sohn. Letzte Woche haben wir gelernt, dass die Liebe Gottes sowohl ein Gefühl ist, was er für uns Menschen hat, aber nicht nur ein Gefühl, nicht nur etwas, was er in seinem Herzen in sich trägt, was du vielleicht auch schon mal erlebt hast und wenn du glücklich gerade bist, dann vielleicht auch gerade erlebst, dass es so ein Glücksgefühl in dir ist, ein liebevolles Gefühl. Gott hat das auch, aber es ist nicht nur ein Gefühl, sondern wir haben gesehen, dass Gott auch in Tat liebt, dass er tatkräftig liebt, dass sein Gefühl so stark ist, dass das auch zu einer Tat rüberkommt und praktisch wird. Und wir lesen in Johannes 3, Vers 16, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er etwas gibt. Gott ist ein gebender Gott. Und Gottes Liebe ist dadurch gekennzeichnet, dass er nicht etwas einfach für sich behält, sondern das, was er selber hat, anderen weitergibt. Und er, wenn er gibt, verschwenderisch gibt und aus seiner Fülle, die er hat, austeilt. Das ist die Liebe, die Gott praktiziert. Gott ist ein gebender Gott. Er gibt gerne. Und das Alte und Neue Testament gibt uns Zeugnis davon, dass Gott gerne gibt. Ich möchte euch einige Verse vorlesen, wo das deutlich wird, inwiefern Gott ein gebender Gott ist und damit auch ein liebender Gott ist. In Nehemia 9 lesen wir, du Herr bist es, du allein. Du hast den Himmel gemacht, die Himmel, der Himmel und all ihr Herr, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du erhältst alles am Leben und das Herr des Himmels wirft sich vor dir nieder. Einige haben so den Gedanken im Kopf, Gott hat die Welt kreiert, hat die Welt gemacht und dann überlässt das alles sich selbst und er zieht sich zurück und jetzt müssen wir irgendwie zurechtkommen mit dem, was Gott angestoßen hat. Aber die Wahrheit ist, Gott hat uns gemacht und Gott erhält uns auch Tag für Tag. Und daran kannst du Gottes Liebe erkennen, dass er dich nicht einfach in Existenz gerufen hat, sondern dass er deine Existenz erhält. Wenn du hier heute sitzt und atmen kannst, sehen kannst und hören kannst, dann liegt das daran, dass Gott ein gebender Gott ist und bleibt. Er erhält dich. Und wenn er anfangen würde, seine Hand von uns wegzuziehen, würden wir sofort, augenblicklich vergehen, weil wir aus uns heraus nicht existieren können. Wir brauchen Gottes Gegenwart, wir brauchen Gottes gebende, wir brauchen Gottes gebende Liebe, dass er uns erhält. In Sacharja, Kapitel 10, Vers 1, auch Altes Testament, heißt es: Er bittet euch von dem Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Na, mal jetzt für uns, so Regen war jetzt erstmal. Jetzt kann der Sommer anfangen, oder? Wir sehen das hier an der Elz, die ist ziemlich reißend. Wenn wir taufen wollen und tatsächlich überlegen wir, sind gerade Planungen, dass wir vielleicht sogar nächste Woche taufen werden. Aber dazu ein andermal mehr. Er bittet euch von dem Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Der Herr ist es, der die Wetterwolken macht. Er lässt den Regen regnen. Er gibt einem jeden Brot Kraut auf dem Feld. Wir sind nicht so landwirtschaftlich bewandert oder die meisten nicht. Einige haben vielleicht noch ein Äckerle und dort bauen sie vielleicht ein bisschen Gemüse oder Obst an. Aber wenn du davon abhängig bist, unmittelbar, in früheren Zeiten noch mehr. Also wir sind heute immer noch abhängig davon, nur wir haben das ausgelagert. Für uns ist unser Acker, keine Ahnung, Aldi, Lidl oder so. Oder Rewe oder Edeka. Ist keine Schleichwerbung. Und wenn du unmittelbar davon abhängig bist, dann merkst du, wow, Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe, wenn es ums Gemüse geht. Ich brauche deine Hilfe, wenn es ums Obst geht. Wenn ich mich selber ernähren möchte und meine Lieben, meine Familie. Gott ist es, der das gibt. Gott ist es, der das gibt. Und er lässt sich bitten. In Matthäus 5, Vers 45 heißt es: Denn Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist ein liebender Gott, weil er gerne gibt. Und er gibt nicht nur den Gerechten, nicht nur den Guten, die schon auf seiner Seite sind, sondern Gottes Liebe ist verschwenderisch, indem er denen Gutes tut, die es auf gar keinen Fall verdienen. Verdient hat es niemand. Aber er gibt es sogar denen, die ihm feindlich gesinnt sind. Sogar wenn du heute hier sitzt und sagst, ich hasse Gott und ich sitze nur hier, weil Papa mich gezwungen hat, aber ich verabscheue das alles. Gott gibt. Warum? Weil Gott liebt. Und er liebt auch den Ungerechten. Er liebt auch den Bösen. Er liebt auch den, der mit dem Rücken ihm zugewandt ist. Gott liebt. Und darum gibt er. Und das ist so eine wichtige Aussage in der Bibel, dass Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 7, ganz eindeutig fragt: Was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Schau dich um, was du hast. Alles, was du hast, alles, was du besitzt, gibt es da auch nur eine Kleinigkeit, die du nicht empfangen hast? Und Paulus möchte uns damit auch in eine Dankbarkeit und auch eine Vergegenwärtigung der Liebe Gottes bringen. Tatsächlich, alles, was ich habe, habe ich geschenkt bekommen, habe ich gegeben bekommen. Es ist nichts, was ich aus mir heraus tun kann. Und wenn du vielleicht noch im besten Alter bist und deine Gesundheit voll am Start ist, dann ist dir das vielleicht nicht so bewusst. Aber wenn du mal krank geworden bist, kennt ihr in euren Familien Menschen, die richtig krank geworden sind? Ich denke, jeder. Und wenn du durch solche Phasen gehst, dann merkst du, es ist nichts, aber auch gar nichts selbstverständlich, dass ich morgens aufstehen kann, mich selber anziehen kann, ohne Schmerzen, dass ich hierher kommen kann und mich auf diesen wackeligen Boden setzen kann. Leute, das ist Gnade. Gott gibt. Gott hat dir heute Morgen gegeben, dass du gehen kannst, dass du hören kannst, dass du sehen kannst, dass du genießen kannst. Gott liebt. Gott gibt. Was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Alles, Herr, habe ich empfangen. Nichts habe ich mir selber gegeben. Sogar mein Leben, als es begann, habe ich mir nicht selber gegeben. Ich habe es mir nicht genommen, sondern es wurde mir geschenkt. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 29: Werden nicht etwa zwei Sperlinge für eine Münze verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Bei einigen ist die Zahl schon mächtig runtergegangen. Stagnation, aber selbst die zählt der Herr. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Die Vögel sind bei Gott gezählt. Er kennt jeden einzelnen Spatzen, der uns vielleicht morgens nervt. Dann kennt er auch jeden Menschen, der uns auch manchmal nervt. Und wir nerven auch manchmal, oder? Er kennt uns. Er weiß alles. Er erhält uns. Er ist ein gebender Gott, weil er liebt. Und Jakobus, das ist dann die letzte Passage zu diesem Punkt. Im Jakobusbrief sagt Jakobus, es ist nicht nur so, dass Gott uns die natürlichen Dinge gibt, die wir brauchen. Gottes Liebe geht so weit, dass er sogar uns Weisheit gibt, wenn wir es brauchen. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Wer steckt gerade in einer Situation, wo er denkt, ich brauche in der Situation, mit der ich konfrontiert bin, Weisheit? Wer würde das von sich gerade sagen? Ich brauche eigentlich gerade Weisheit, irgendwie weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Ich brauche Führung von Gott. Wer ist da? Wer ist der, der Weisheit braucht? Okay, Emma braucht immer Weisheit. Natürlich braucht man immer Weisheit. Aber es gibt dennoch Situationen, wo wir es in einem besonderen Maß brauchen. Und die habt ihr eben gerade gesehen, das sind viele. Und wisst ihr, was gut ist? Du sitzt hier und merkst, ich weiß nicht weiter, ich brauche Weisheit von Gott. Und dieses Bedürfnis, diesen Mangel, den du verspürst, benutzt Gott nicht, um dich anzuklagen. Warum weißt du das denn nicht? Hättest du mal gescheit nachgedacht, dann hättest du es gewusst. Dann wüsstest du, was zu tun ist. Und dann kommen wir vielleicht manchmal zu Gott so, ey, ich habe es irgendwie verbockt oder ich weiß irgendwie nicht hier raus. Hey, kein Problem. Gott macht keine Vorwürfe. Denn Gott erhält uns in Abhängigkeit. Gott möchte nicht, dass du autonom von ihm funktionierst. Dass du alles selber regeln kannst in deinem Leben. Gott möchte Herr und Führer sein in deinem Leben. Deswegen ist ganz natürlich, auch wenn du Christ bist und auch wenn du ein reifer Christ bist und voll mit Gott in Kontakt bist, wirst du an Momente kommen, wo dir Weisheit mangelt, weil du nicht Gott bist, sondern erkennen musst, ich bin ein Geschöpf und ich brauche meinen Gott. Egal wie reif ich bin, ich brauche meinen Herrn. Und ich will nicht autonom, selbstständig und isoliert von ihm funktionieren, sondern Gott möchte, dass wir immer wieder den Rat bei ihm suchen. Deswegen, wenn du heute hier sitzt und sagst, ich brauche Weisheit, dann bitte darum und glaubst du, dass er dir das geben kann? Glaubst du, dass er dir das geben kann? Das Amen ist sehr schwach. Wir machen kurz hier einen Fullstop. Alle die jetzt gerade Weisheit brauchen, stehen mal bitte auf. Und ich möchte für euch beten. Das sind fast alle, wow. Vater im Himmel, du bist ein gebender und liebender Gott. Und das ist krass, wie viele gerade stehen und Weisheit wollen von dir. Das bedeutet, Herr, du hast heute Morgen viel zu tun. Und es kann sein, Herr, dass alle wissen, dass sie Weisheit brauchen, aber viele von uns noch gar nicht auf die Idee kamen, damit komme ich zu Gott und liege ihn in den Ohren mit der Erwartung, dass du auch antwortest. Und darum bete ich, Herr, ich habe nicht alle Antworten, aber du hast sie. Und du kannst Weisheit geben. Und jeder, der jetzt mit offenem Herzen dasteht und sagt, Herr, hilf mir, ich brauche Weisheit von dir. Gib du Weisheit von oben, denn unsere Wege sind oft so kurzsichtig und führen uns manchmal noch mehr in die Misere als vorher. Herr, hilf, gib du Weisheit und lass uns in der nächsten Woche starke Zeugnisse hören, wie du Weisheit ausgeteilt hast, jetzt in diesem Moment und danach, und du uns wunderbare Führung geschenkt hast. Wir beten in Jesu Namen und in Erwartung, dass du unser Gebet erhörst. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen oder wieder Platz nehmen. Wieder setzen hat irgendwie sowas Konfrontatives. Also wir haben eben gerade gelernt, Gott gibt. Gott und so zeigt er seine Liebe. Gott liebt, indem er gibt. Aber Johannes 3, Vers 16, meine Lieben, geht viel weiter als das, was wir gerade gelernt haben. Wenn du da schon von begeistert bist, wie Gott gibt und wie er liebt, dann ist das nur eine kleine Packung. Es ist nämlich, was Johannes 3, Vers 16 zum Ausdruck bringen möchte, mit dem Wort geben im Griechischen. Es ist mehr als ein Teilen von deinen Gaben oder deinen Gütern, die du hast. Dieses Wort umfasst oft mehr als ein einfaches Geben, sondern meint eine umfassende Hingabe, eine leidenschaftliche Hingabe, die an den Tag gelegt wird. Und du könntest genauso übersetzen, Gott opfert. Gott gibt hier ein Opfer in Johannes 3, Vers 16. Das bedeutet, in Johannes 3, Vers 16 wird eine Liebe beschrieben, die Gott etwas kostet, die etwas von ihm abverlangt, die nicht leicht ist für ihn zu geben. Für Gott Weisheit zu geben ist kein Problem. Er gibt es aus der Fülle. Zack, zack, zack. Nahrung, kein Problem. Zack, zack, zack. Regen, habe ich genug, kann ich euch geben. Euch erhalten, kein Problem. Das ist meine leichteste Übung. Aber was hier beschrieben wird, ist, dass nicht ein Mensch ein Opfer bringt, sondern Gott bringt ein Opfer. Er gibt etwas auf eine Art und Weise, was er wohl überlegt tut und keinesfalls leichtfertig geschieht. Wir haben eben gerade gelernt, Gott gibt uns Nahrung Tag für Tag. Gott gibt uns auch Menschen an die Seite, für die wir dankbar sein können. Was hat Gott im Laufe der Geschichte den Menschen noch gegeben? Gott hat der Menschheit Propheten gegeben, die seinen Wunsch und seinen Willen uns klar machen und damit wir erkennen, was Gott denkt und was Gott möchte. Gott hat auch von Zeit zu Zeit in der Geschichte seine Engel beauftragt, gesendet und gegeben, um Menschen zu segnen und ihnen zu helfen. Und das sind alles wunderbare Dinge. Aber diese Dinge sind alle miteinander nicht einzigartig. Höre mich gut. Diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, sind alle schön und gut, aber sie sind nicht einzigartig in ihrer Sache. Sie sind nicht besonders. Aber Johannes 3, Vers 16 sagt, dass Gott gibt seinen einzigen Sohn. Er gibt etwas Einzigartiges, was so nicht noch einmal vorhanden ist, was du nicht irgendwie in der Truhe rausholst, aber davon habe ich eine ganze Menge und das schleudere ich mal raus und gebe es euch allen, weil ich sowieso genug habe. Das ist schon Liebe und unverdient von Gott. Super. Aber was uns Johannes 3, Vers 16 sagt, Gottes Liebe geht auch so weit, dass er etwas Einzigartiges gibt, was anders ist als alle anderen guten Gaben, die wir von Gott bekommen und auch genießen. Und so sehr wir uns auch geehrt fühlen können, wenn Gott durch Engel und Propheten zu uns spricht, die ultimative Liebe Gottes erkennen wir dadurch, dass Gott etwas Einzigartiges, Hochheiliges, Unübertreffliches, Außergewöhnliches und Unvergleichliches gibt, schenkt und ja, dass er etwas hergibt und opfert. Und so toll auch geistbegabte Prediger und geisterfüllte Propheten und wundersame Erscheinungen von Engeln sein können, nichts von alledem kann Jesus, dem Sohn Gottes, das Wasser reichen. Und deswegen ist Johannes 3, Vers 16 so elementar. Was Jesus dort sagt der Menschheit, ist ein Einschnitt. Die Menschen, die um Jesus herum waren, wussten, Gott gibt gerne. Gott liebt, indem er gibt. Aber Gott gibt hier etwas Einzigartiges, etwas, was unvergleichlich ist und in der Geschichte noch nie geschehen ist, wie Gott gegeben hat und damit seine Liebe zum Ausdruck gebracht hat. Er gibt es etwas Einzigartiges und das ist sein Sohn. Gott gibt Jesus Christus. Gott opfert Jesus Christus. Er gibt ihn hin, er gibt ihn her für uns. Und Jesus sagt, oder wir erfahren über Jesus, dass der Vater im Himmel über Jesus selber spricht, dass er sein geliebter Sohn ist, an dem er Freude hat. Der Vater im Himmel hat an Jesus Christus Freude, er erfreut sich an ihm. und er ist sein Sohn. Was bedeutet das eigentlich, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist? Es ist ganz witzig, dass fast alle, die sich Christen nennen und meinen, Christen zu sein und auch Christen sind, nicht verstehen, was es bedeutet, dass Jesus Sohn Gottes ist. Einige denken, ja, der Vater im Himmel hat irgendwie einen Sohn gezeugt und jetzt ist er irgendwie in einem Verwandtschaftsverhältnis irgendwie zum Vater. Einige denken, der Vater im Himmel hatte mit Maria irgendwie Verkehr und dadurch kam ein Sohn zustande. Deswegen heißt er Sohn Gottes. Das ist es nicht. Sohn Gottes zu sein bedeutet für Jesus, von Gott zu stammen, mit ihm vollkommen verbunden zu sein, ihn vollkommen zu repräsentieren, ein Abdruck seines Wesens zu sein und die sichtbar gewordene Herrlichkeit Gottes in Person zu sein. Alles, was Gott ist, alles, was Gott zu sagen hat, alles, was Gott auszeichnet, den Vater im Himmel, sehen wir in Jesus Christus. Und Sohn Gottes für Jesus zu sein, bedeutet, dass er mit Gott eins ist. Und es geht so weit, dass es bedeutet, dass er Gott selbst ist. Sohn Gottes bedeutet nicht irgendwie so eine Unterkategorie, so ein besonderer Prophet, ein besonderer Mensch, der sehr, sehr moralisch war. Nein, Gottes Sohn zu sein bedeutet, er ist verbunden mit dem Vater im Himmel so sehr, dass er selber Gott ist. Und deswegen sagt Jesus über sich, ich und der Vater sind eins. Damit sagt er, ich bin Gott höchstpersönlich. Ich bin der Sohn Gottes. Das bedeutet, Gott ist selbst gekommen. Gott gibt sich gerade selber in meiner Person. Und was das alles bedeutete, haben die Menschen früher verstanden. Hört mal, was in Johannes 5, Vers 18 steht. Darum nun suchten die Juden noch mehr, Jesus zu töten, weil er Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Versteht ihr? Wir denken so, ja, Sohn Gottes hat mit Gott ein bisschen was zu tun. Als Jesus in seinen Tagen gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, wussten die Menschen, er sagt, dass er völlig verbunden ist mit Gott und dass er selber Gott ist. Er hebt sich auf die gleiche Ebene wie der Vater im Himmel. Und das war für sie skandalös. Wer kann das von sich behaupten? Jesus Christus macht sich Gott gleich. Und das ist der Grund, warum er auch gekreuzigt wurde, meine Freunde. Weil die Leute das nicht ertragen konnten, dass da jemand mit dem Anspruch kam, hat gesagt, ihr habt es mit mir, mit Gott höchstpersönlich zu tun. Und das bedeutet es, Sohn Gottes zu sein. Ihr seht mich, was ihr eigentlich sonst nicht seht. Ich bin der Abdruck von dem, was ihr sucht. Hier bin ich. Hier ist der Weg. Hier ist die Wahrheit. Hier ist das Leben. Und jetzt verstehen wir vielleicht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass wir merken, wie hoch der Wert dieser Gabe ist. Der Wert einer Gabe ist ja daran zu messen, wie viel es mir was kostet. Wenn Doris zu mir kommt und sagt, kannst du mir 2 Euro geben? Klar, hier 2 Euro. Also ich, Doris, habe heute keine dabei, ne? Aber ich kann es dir per PayPal überweisen. Aber wenn sie käme und sagen würde, kannst du mir bitte alle deine Autos geben und noch, keine Ahnung, 10.000 Euro, dann würde ich sagen, ich könnte, aber das wäre ein Opfer. Das wäre heftig. Und die Gabe hätte einen viel, viel höheren Wert, weil es für mich selber sehr kostbar ist, was ich da zu geben habe. Und wenn wir jetzt mal überlegen würden, Gott würde sagen, hey, ich sende für die Menschen einen Engel, um ihn für sie zu opfern. Der Wert wäre nicht besonders hoch, weil von den Engeln gibt es Millionen. Oder einen Menschen zu senden, einen Propheten, davon kann ich genug machen. Der Wert wäre nicht besonders hoch, ist einer von Millionen. Aber 1. Johannes 4, Vers 9 sagt, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe. Wenn du dich fragst, wie zeigt sich Gottes Liebe? Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden, als eine Wiedergutmachung für unsere Schuld. Denn niemand hier auf dem Platz kann sagen, ich habe eine reine Weste. Unrecht gibt's in meinem Leben nicht. Und das sieht Gott. Er sieht dein Dilemma, dass er heilig ist und du nicht, dass er gut ist und du nicht, dass er Licht ist und du nicht. Was macht er damit? Er sendet jemanden, der deine Misere trägt, der das Unrecht auslöscht, die Strafe für unsere Schuld abträgt und Wiedergutmachung leistet. Dass du, wenn du an Jesus Christus glaubst, vor Gott stehen kannst und sagen kannst, ich bin ein freier Mann, ich bin eine freie Frau, Sünde klebt nicht mehr an mir, aber nicht, weil ich keine Fehler machen würde, sondern weil du Wiedergutmachung geleistet hast durch Jesus Christus. Und deswegen ist Jesus Christus so unfassbar zentral. Und diesen Preis hat Gott selber sich auferlegt. Hat gesagt, ich möchte lieber selber kommen und euer Problem lösen, als dass ich euch eurem Schicksal überlasse. Ich habe das schon manchmal gesagt, immer wenn ich aufs Kreuz von Golgatha schaue, frage ich mich, Herr, warum hast du mich mehr geliebt als Jesus Christus? Warum willst du die Strafe für meine Schuld, dass ich dich so oft vernachlässige und in Rebellion gegen deine Gebote lebe? Warum willst du ihn lieber dafür bestrafen als mich? Und ich habe darauf keine Antwort. Außer Gott ist Liebe und Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigartigen Sohn gegeben hat. Und wenn du mich fragst, ihr Christen redet von Liebe, ich spüre davon nichts, ich sehe davon nichts. Wie liebt Gott? Ich sag zu dir, schau aufs Kreuz. Und wenn du aufs Kreuz schaust, dann siehst du, wie Gott liebt, weil Gott sich selber gegeben hat für dich und zeigt, wie wichtig ihm diese Angelegenheit ist, weil kein Prophet und kein Engel kann dieses Problem lösen, sondern nur der heilige und allmächtige Gott. Schau aufs Kreuz, denn Jesus Christus kam, das sage ich oft, um eine Schuld zu bezahlen, die er nicht hatte. Weil wir eine Schuld hatten, die wir nicht bezahlen konnten. Wir können selber keine Wiedergutmachung leisten. Das können wir nicht. Aber Gott kann. Gott kann. John Stott, ein verstorbener englischer Pastor, hat gesagt, Jesus war es, der für unsere Sünden starb. Das ist Liebe. Heilige Liebe, welche die Strafe für die Sünden vollstreckt, indem sie diese auf sich nimmt. Dass der Sündlose zur Sünde gemacht wurde, dass der Unsterbliche starb. Wir können uns keine Vorstellung von dem Schrecken und dem Schmerz machen, der mit solchen Erfahrungen verbunden ist. Ich möchte abschließend eine Geschichte euch erzählen. Von Paul Washer, einem amerikanischen Prediger, der international reist und viel in Missionsgebieten unterwegs ist. Er berichtet von einem Predigteinsatz, den er in Alaska hatte. Und dort war eine kleine Versammlung, viel kleiner als das, was wir heute sind. Und er wurde gebeten, kannst du hier sprechen? Eine kleine Versammlung, das ist ein gefragter Mann. Die Welt kennt ihn. Gut, Emmendingen vielleicht nicht, aber darüber hinaus ist Paul Washer schon eine große Nummer. Wer kennt ihn? So, einige kennen ihn. Und er spricht, wie er in dieser kleinen Versammlung war und am letzten Tag vor seiner Anreise in Alaska war und dann in diese Kirche geht und dort von Jesus Christus predigt. Und er sagt, ein Mann ist zur Tür hineingekommen und hat sich in diese Versammlung, in diesen Gottesdienst hineingesetzt. Und es war ein großer, starker Mann. Seine Hände waren zweimal so groß wie seine eigenen. So ein richtiger Bär von Mann, 65 Jahre, tödlich erkrankt und er hat noch genau 3 Wochen zu leben. Dieser Mann lebte in Alaska in Abgeschiedenheit und war ein absolut furchtloser Kerl. Er fürchtete sich vor nichts und niemanden. Er sagte selber von sich, er glaubt, dass es Gott gibt. Aber sein bevorstehender Tod flößte ihm eine Angst und Sorge ein, die er in seinem Leben noch nicht kannte. Auf einmal war dieser Bär von Mann ängstlich. Sein Tod steht nämlich unmittelbar vor der Tür. Und er sagte selber von sich, dass das sein allererster Besuch in einer Kirche ist in seinem ganzen Leben. Als Paul Washer fertig mit seiner Predigt war, ging er von der Bühne runter und schnurstracks zu diesem Mann. Er wusste nicht von seiner Geschichte. Er hat ihn nur gefragt, lieber Herr, was ist mit dir nicht in Ordnung? Er wusste, hier ist irgendetwas. Und er fragte ihn, nachdem er gehört hat, dass er Angst hat vor seinem Sterben und dass er nur noch 3 Wochen zu leben hat, fragte er diesen Mann, hast du das Evangelium, die gute Nachricht, die wir eben gerade gehört haben miteinander, hast du diese gute Nachricht begriffen? Und dieser Mann antwortete, ja, natürlich habe ich das begriffen. Das ist kinderleicht zu begreifen. Da ist nichts kompliziert dran, aber das war's auch. Aber trotzdem bin ich in dieser Furcht und dieser Angst. Aber ja, ich verstehe das, was du sagst. Und Paul Washer fragt ihn, wenn du das Evangelium verstehst, wie sieht es aus, wie hast du ein Gespür dafür, wie du Sünde in deinem Leben beurteilst? Hast du ein Verlangen nach Gott in deinem Herzen erkannt, als du die Botschaft von Jesus Christus gehört hast? Und auf beide Fragen musst du antworten, nein. Ich verstehe das Evangelium, was Jesus getan hat, aber all diese Dinge erfahre ich nicht in mir. Und Paul Washer sagt, an dieser Stelle machen viele einen Stopp und sagen, komm, wir beten einfach und dann ist die Sache geritzt. Bet mir nach und dann ist gut. Nein, das war nicht genug. Und Paul Washer sagte zu ihm, ich reise morgen ab. Ich werde meinen Flug canceln. Du lebst noch 3 Wochen. Wir haben 3 Wochen Zeit. Ich werde 3 Wochen bei dir bleiben. Und wir werden Gottes Wort lesen. Wir werden miteinander beten, bis du das Evangelium nicht nur verstanden hast, sondern bis es in dein Herz gefallen ist und du diese ultimative Liebe Gottes erfährst an Haut und Haar. Und sie haben direkt begonnen. Nach vielen Stunden Bibelstudium und Gebet fragt er immer wieder, wie geht es dir damit? Begreifst du das? Ja, ich verstehe es, aber das war's. Es ging nicht weiter. Und sie gingen weiter und weiter und irgendwann, nach vielen Stunden Bibelstudium und Gebet und Predigt, gibt Paul Washer diesem Mann eine Bibel in die Hand und sagt, bitte lies Johannes 3, Vers 16. Na ja, wir haben jetzt schon die ganze Zeit die Bibel gelesen. Ich kenne diese ganze... Nimm die Bibel und lies es jetzt selber aus deinem eigenen Mund. Und dann nahm dieser Mann die Bibel in seine Hände, hatte Johannes 3, Vers 16 aufgeschlagen, so wie wir heute. Und dann beginnt er zu lesen. Er las, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Plötzlich verstummte er und rief laut aus, alle meine Sünden sind weg. Ich habe ewiges Leben. Mir ist vergeben. Jesus Christus ist so wunderschön. Jesus starb für mich. Und Paul Washer guckt ihn an. Mein Lieber, woher weißt du das? Und dann schaut er ihn an und fragt ihn, hast du etwa nie zuvor Johannes 3, Vers 16 gelesen? Ein Vers, den er über Stunden, über Predigten und Predigten an diesem Abend gehört hat, hat auf einmal seine Kraft entfaltet. Wenn du heute hier sitzt und sagst, ich verstehe, was Jesus getan hat, dann reicht das nicht. Es reicht nicht zu wissen, dass da Liebe ist. Man muss es an Haut und Haar erfahren. Und das ist etwas, was kein Mensch der Welt tun kann, sondern es braucht die übernatürliche Begegnung mit unserem lebendigen Gott. Und das ist das, was er wirken will. Das ist das, was er tun will. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab. Und die Frage ist, ob du das glaubst, ob du das liebst und ob du hier und heute sitzt und sagst, Herr, ich danke dir für deine Gabe. Ich danke dir für Jesus Christus, der so einzigartig ist. Danke Gott, dass du dich selbst gegeben hast für mich. Ich brauche das, ich will das, ich liebe das. Das ist mein Leben. Amen. Lasst uns gemeinsam das Abendmahl miteinander feiern. An dem Tag, als der Vater im Himmel seinen Sohn gegeben hat und geopfert hat, hat Jesus das gemacht, was wir jetzt miteinander tun. Abendmahl gefeiert. Erinnert euch daran. Ich gebe euch diese Symbole, dass ihr euch das vergegenwärtigt. Dass das, was ich gebe hier in meiner Person, euch gilt. Und diese Symbole sollen euch helfen zu erkennen, es geht hier um meine Person. Ich bin kein Konstrukt, ich bin keine Idee, ich bin kein Gedanke, sondern ich bin Mensch geworden. Ich bin in euer Leben hineingetreten, um mich mit euch zu identifizieren, um mich mit euch zu verbrüdern, um mich mit euch eins zu machen. Und das, was an Mangel und an Schuld in eurem Leben ist, auf mich zu nehmen und euch wiederum dafür meine Gerechtigkeit zu geben. Ich möchte euch ein Zitat lesen, bevor wir für das Brot beten. Ein englischer Prediger schrieb: Christus ist das Geschenk Gottes des Vaters an eine verlorene und sündige Welt. Er wurde gegeben, um der Retter, der Erlöser, der Freund der Sünder zu sein, um eine Sühne, eine Wiedergutmachung zu leisten, die für alle ausreicht und um eine Erlösung zu bieten, die groß genug für alle ist. Um dies zu bewirken, gab der Vater seinen Sohn freiwillig auf, um verachtet, verworfen, verspottet, gekreuzigt und um unseretwillen für schuldig und verflucht gehalten zu werden. All das für dich und für mich.